herzliches Willkommen. Ich habe gar nicht gesehen. Ist jemand zum ersten Mal heute hier? Wer ist zum ersten Mal hier? Ist jemand zum ersten Mal? Ich kenne euch doch nicht alle, oder? Aber ihr kennt mich, okay. Schön, dass ihr wiedergekommen seid. Immer wieder schön, euch alle zu sehen hier. Auch online euch zu sehen. Ich habe euch ja immer bei mir, wisst ihr. Ich habe die Marlin schon begrüßt und die Bonnie und ja, es werden immer mehr jetzt auch im Chat. Großartig, dass ihr dabei seid, denn heute wollen wir ein bisschen was darüber hören und sagen, wie wir denn dieses Land einnehmen. Eigentlich hat Iris mir jetzt einen Teil der Predigt schon vorweggenommen, aber gut, nehmen wir es als Teil der Einleitung. Denn ja, um diese Dinge geht's. Wenn wir uns fragen, welches Land wollen wir denn und sollten wir denn zuallererst als Allerwichtigstes einnehmen, dann könnten wir jetzt viele Dinge nennen, die wir einnehmen wollen. Finanzen, Gesundheit, Beziehung. Aber wisst ihr, das Allerwichtigste ist es, unser eigenes Leben einzunehmen. Jetzt sagst du, ja Moment, mein Leben gehört mir ja doch längst. Ich glaube, das ist nicht wahr. Ich glaube, wir alle haben Teile unseres Lebens verloren und ringen um einige Bereiche unseres Lebens, die wir entweder aus Unwissenheit oder durch Sünde oder durch den Feind, wie auch immer, gerade nicht kontrollieren. Denn darum geht es ja, es geht um Kontrolle. Wer kontrolliert denn mich? Niemand, ich bin frei. Gestern Love Parade, waren alle so frei. So frei waren die gar nicht. Sie hatten weniger Kontrolle, als sie dachten. Und auch wir haben weniger Kontrolle, als wir denken. Der Herr, euer Gott, hat euch dieses Land gegeben, damit ihr es in Besitz nehmt. So zieht nun gerüstet aus. Das ist unsere Jahresbibelstelle. Und wenn ich etwas einnehmen will, dann geht immer ein Schritt dem voraus. Nämlich ich übertrete eine Grenze. Nämlich die Grenze in das Land hinein, das mir noch nicht gehört. Ja, zurzeit wird ja viel über Putin gesprochen, der ja eine Grenze übertreten hat, wo viele sagen, das war nicht richtig. Auch ein paar wenige sagen, es war richtig. Keine Ahnung, die Geschichte wird uns hinterher zeigen, was richtig, was falsch war. Aber Grenzüberschreitung ist der erste Schritt zur Eroberung. Definitiv. Und da wir ja nicht gegen Menschen kämpfen, nicht gegen Fleisch und Blut, könnt ihr jetzt ganz entspannen. Wir werden niemanden angreifen, wir werden niemanden wehtun, keinem menschlichen Wesen. Außer vielleicht uns selbst so ein bisschen. Aber das ist in Ordnung. So wie wir es hier machen zumindest. Also die Grenze überschreiten, damit fängt alles an. Und die Bibelstelle, die wir uns gleich anschauen, die auch die Basis für diese Predigt sein soll, die spielt, nachdem Israel 40 Jahre, ungefähr knapp 40 Jahre in der Wüste verbracht hat. Ihr kennt die Geschichte, Mose hat das Volk rausgeführt nach über 400 Jahren Gefangenschaft in Ägypten. Und das Ziel von Gott war von Anfang an, dass wir in ein Land kommen, wo Milch und Honig fließt, also ein gutes Land. Ein Land, wo Überfluss ist, ein Land, wo sie selbst die Kontrolle haben und nicht eben als Sklaven kontrolliert werden und gepeinigt werden und begrenzt werden in ungesunder Art und Weise. Wir kennen aber auch die Geschichte, die dem voranging, diesem Ausspruch, den wir gleich lesen, nämlich es gab ja schon mal den Versuch, Gott hat schon mal versucht, das Volk reinzubringen. Einige fragen mich manchmal, warum muss denn Israel 40 Jahre lang in der Wüste sein? Ist Gott denn ein Sadist? Weil wenn du mal in der Wüste warst, da willst du keine 40 Jahre sein. Das ist kein so wirtlicher Ort. Die hatten nicht mal Klimaanlage damals. Und dann muss ich immer sagen, nein, eigentlich waren es nur ein paar Tage, die Israel aus Ägypten raus war und wo Gott vorhatte, und jetzt geht es ins gelobte Land, weil das war nicht so weit. Ich glaube, eine 12-Tagesreise, sagt man, ist es, oder 11 Tage, zu Fuß. Nicht mit Auto oder Bus oder Flugzeug. Aber sie hatten ihre Kundschafter geschickt, ihr kennt die Geschichte zum Teil. 12 Kundschafter gingen rein, um das Land Kanaan zu erkunden, kamen zurück. Alle waren begeistert, sagten, wow, das ist das Land der Länder, das ist das Beste, was wir uns vorstellen können. Aber 10 sagten dann etwas hinterher. Sie sagten, da gibt's Riesen, wir können unmöglich das Land erobern. 2 sagten, das sind Riesen, aber die fressen wir wie Brot, kein Problem. Wir kriegen das schon hin, Gott ist mit uns. Wem haben sie geglaubt? Das war das Problem. Den haben den 10 geglaubt und deswegen hat Gott gesagt, okay, ihr vertraut mir nicht, dann muss ich die Generation leider aussterben lassen, bevor ich es nochmal versuche. Und das war bitter, wenn du Teil der Generation warst, warst vielleicht da gerade 20 oder 25 Jahre alt, warst voll bereit, wolltest endlich Familie gründen und wolltest einen schönen, sicheren Ort haben. Aber nein, die Leute mussten tatsächlich aussterben. Gott hat sie nicht getötet, sie sind natürlicherweise gestorben in der Wüste, Stück für Stück. Und gegen Ende dieser Zeit, wo es also praktisch keine 60-Jährigen mehr gegeben haben wird, oder nicht viele, beendet Moses seine Dienstzeit. Hat er erst mit 80 angefangen, Israel zu führen. Jetzt war er ungefähr 120 und er spürte, seine Zeit ist gekommen, sein Auftrag war erfüllt und er durfte leider nicht mehr ins gelobte Land. Da gab es auch eine Schwierigkeit, Ungehorsam von ihm. Wie auch immer, da wollen wir heute nicht weiter drauf eingehen, aber er hat so eine Art Abschiedsrede gehalten. Eine Rede, die gleichzeitig auch Programm war für den jungen Nachfolger, der ja erst 70 war, der Josua, der dann das Volk anführen sollte und diese Landeinnahme leiten sollte. Und zwar sagte er, und diese Bibelstelle könnt ihr ruhig aufschlagen und auch, da gucken wir immer wieder rein heute, die haben wir auch hinter uns gleich oder schon, ja genau, 5. Mose, Kapitel 2, Vers 24. So macht euch nun auf, zieht aus und überschreitet den Arnonfluss. Siehe, ich habe Sihon, den König von Hesbon, den Amoriter, samt seinem Land in deine Hand gegeben. Fange an, es in Besitz zu nehmen und führe Krieg gegen ihn. Das war Gottes wörtliche Rede, die er durch Mose dem Volk mitgegeben hat, bevor Mose sich sozusagen in Ruhestand verabschiedet hat. Und in diesem einen Vers finden wir sieben Prinzipien und du willst sieben Schlüssel, die für uns neutestamentliche Christen heute all das beinhalten oder nahezu all das beinhalten, was wir brauchen, um unser Land einnehmen zu können. Die Prinzipien sind tatsächlich die gleichen wie im Alten Testament in diesem Fall. Auch wenn wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, Gott sei Dank. Aber unser Kampf ist nicht weniger ernsthaft. Und heute entscheidender wahrscheinlich denn je. Damals ging es um ein Volk, heute geht es Gott um die ganze Welt. Um Menschen, die verloren gehen, überall. Das Erste, was wir lesen, macht euch nun auf. Alles fängt damit an. Wenn du heute hier sitzt und bist vielleicht noch nikotinabhängig oder trinkst regelmäßig Alkohol oder hast irgendeine andere ungute Angewohnheit oder sogar Sucht, dann fängt alles mit diesem ersten Schritt an. Mach dich auf. Triff eine Entscheidung. Erheb dich aus deinem Stuhl, aus deiner Lethargie, aus deiner Aufgabe und pack's wieder an. Jemand sagte mal, auch Christen fallen, aber sie stehen wieder auf. Wir alle machen Fehler, wir alle versagen. Aber sobald ich es erkannt habe, kann ich wieder aufstehen, mit Gottes Hilfe. Gott vergibt mir, er wäscht mich rein und ich kriege eine neue Chance, ein neuer Tag. Das ist das Bild. Jemand sagte, wir sind nicht besser als die Menschen ohne Jesus, aber wir sind besser dran. Weil uns Jesus immer wieder diese Gelegenheit gibt. Nicht damit wir immer wieder sündigen, sondern damit wir wachsen, damit wir reifen. Und das ist gut. Wenn ich euch so anschaue, dann müsste ich denken, es könnten schon einige hierbei sein, die so die 40 überschritten haben. Das ist ja so das Alter, wo hier und da auch jemand in so eine Midlife-Crisis hineinkommt, eine Krise. Und die Krise hat oft damit zu tun, dass ich merke, mein halbes Leben ist statistisch gesehen jetzt rum oder sogar mehr. Viele Leute sterben deutlich früher als 80. Ein paar auch ein bisschen später, weiß der Gott. Aber wir wissen, es geht, schreitet voran. Der Körper gibt uns Signale, wir spüren das. Und dann ist die Frage, bin ich zufrieden mit dem, was ich gelebt habe bis jetzt? War das ein gutes Leben? Habe ich die Dinge richtig angepackt? Bin ich in der guten Spur und sage, da will ich weiterfahren bis zum Schluss, das ist es wert? Oder empfinde ich mein Leben als verschwendet bis hierhin? Ich denke, wofür habe ich mein Leben investiert? Was war das wert? Die Arbeit, die ich gemacht habe oder die Beziehungen, die zerbrochen sind? Was ist übrig von meinem Leben? Was habe ich wirklich vollbracht? Und das sind Fragen, die uns oft noch mal eine große Chance geben, Dinge richtig zu machen. Denn mal ganz ehrlich, so wenn ich mal meine 20 überstiegen habe, dann bin ich oft in so einem Hamsterrad drin, das hört erstmal nicht mehr auf. Ausbildung, Beruf, Karriere, vielleicht baut man ein Häuschen, heiratet, hat Familie und alles geht einfach so den Weg weiter, ohne dass man die wichtigsten Fragen nochmal stellt. Die sind bis dahin in der Regel beantwortet. Zum Beispiel, glaube ich an Gott, folge ich ihm oder habe ich irgendein anderes Wertesystem übernommen oder habe ich einfach keins oder gehe ich mit Regenbogenfahne in die Fußgängerzone. Ja, jeder hat ja irgendwas, wo er versucht dran zu glauben, wo er sich dran festhält. Oder rette ich die Umwelt? Neue Religion in Deutschland. Ja, es ist wirklich, es ist eine religiöse Bewegung geworden. Diese Generation Israels wo viele eben bis zu 40 Jahre in der Wüste gelebt haben. Ich glaube, die haben sich diese Frage auch gestellt. Will ich so weiterleben? Ist das alles? Okay, ja, es gab Manna, es gab die Wachteln, Wasser aus dem Stein, das war alles da, die waren versorgt. Aber gibt es da nicht mehr? Milch? Steaks? Oder für Veganer Brokkoli? Weintrauben, was auch immer. Ja, da in Kanaan wuchs einiges, was eben in der Wüste nicht wächst. Und da hatten die keinen Zugriff drauf. Wir lesen auch nichts von Handelsbeziehungen, die in den 40 Jahren irgendwie gehabt hätten, größere Art. Ich glaube, da war nicht viel. Die meisten, die jetzt lebten in dieser Zeit, die das hörten von Mose, die hatten in ihrem Leben nichts anderes gesehen als die Wüste. Sie sind geboren in der Wüste, sind aufgewachsen in der Wüste, waren jetzt im kampffähigen Alter, in dem Alter, wo ihre Eltern versagt haben und hatten jetzt die Chance. Ist ja falsche Ziele, sind zerstörerlich. Das Ziel, in Rente zu gehen und einfach nur noch zu machen, was ich will, wird dir Jahre rauben. Statistisch gesehen. Die Leute waren nicht alt. Man weiß, wenn du keine Aufgabe mehr hast im Leben, keine Ziele mehr, nichts mehr, was sich lohnt, morgens aufzustehen, bereitet sich der Körper aufs Sterben vor. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Deswegen sterben viele Leute relativ früh nach der Rente. Wir alle kennen Leute. Die haben die Rente gehabt und haben dann, oh, jetzt endlich kann ich leben, wie ich will, nicht mehr fremdbestimmt. Und dann 2, 3, 4 Jahre später waren sie tot. Ja, und jetzt? War das alles? Lasst uns unsere Ziele gut überdenken. Was mache ich mit dem wichtigsten Ding in meinem Leben, nämlich meinem Leben? Wofür gebe ich das aus? Was sind die Kriege, die ich führen sollte? Und ja, das ist nicht die Bequemlichkeitszone, die wir alle so gerne mögen. Haben jetzt Urlaubszeit, auch hier in Hessen und Rheinland-Pfalz bald. Und ja, da darf man sich auch mal einfach mal die Beine hochlegen und darf genießen und darf mal ein paar Wochen abhängen. Das ist in Ordnung. Aber wenn das alles sein sollte, also ehrlich, nach 3, 4 Wochen schare ich mit den Füßen. Ich meine nicht, dass ich so lange gar nichts mache, aber weniger oder andere Sachen. Dann will ich wieder was bewegen, weißt du, was Sinn macht, wo ich weiß, wofür ich morgens aufstehe. Und ich glaube, diese Leute, die standen morgens auf, um Wachteln einzufangen, die irgendwo tot rumlagen, um Manna einzusammeln, um zum Stein zu gehen und sich Wasser zu schöpfen. Und irgendwie war es das wohl. Lass uns unser Leben nicht verpassen, wir haben nur das eine. Ich habe herausgefunden, dass auch die Menschen um uns herum, die auch viele von denen, die prominent sind, die berühmt sind, dass die deswegen nicht glücklich sind. Dass sie nicht die richtigen Ziele verfolgen. Ruhm ist kein Ziel. Ruhm ist ein Abgrund. Wer einmal da drin war, weiß das. Ruhm ist kein Ziel. Strebe nie Ruhm an. Ruhm ist das gefährlichste Ding für uns Menschen überhaupt. Weil du bildest dir tatsächlich ein, du hättest es verdient. Dann wird es gefährlich. Dann verlierst du oft ganz viel von dem, was wirklich wichtig war. Gerade Beziehungen. Aber ja, richtige Ziele hat auch was mit Kühnheit zu tun, mit dem Angst zu widerstehen. Weil Angst hält uns ja in dem kleinen Käfig. Da reden wir aber noch übernächsten Sonntag nochmal drüber. Ich denke oft an Petrus. Wir machen uns ja manchmal lustig, so Petrus, ne, der sank dann ja, also aus dem Boot stieg so langsam. Also ich bin nie langsam gesunken, wenn ich aus dem Boot gestiegen bin. Ich finde das schon ziemlich beeindruckend, dass er den Schritt rausgemacht hat. Warum haben die anderen 11 den Schritt denn nicht gemacht? Er war mutiger als die anderen 11. Er war bereit, was zu riskieren. Das tut uns auch gut, was zu riskieren. Wenn wir immer nur auf Sicherheit spielen in diesem Leben, ich glaube, es gibt nichts Langweiligeres. Ja, da könnte ja was passieren. Mein Gott. Als Alex mit seinem Motorrad fuhr, glaubst du, der hat gedacht, da könnte was passieren? Schöner Ausflug, Sonntagsmittag oder was immer es war. Schönes Wetter, alles war gut. Und dann kommt irgendein anderer und zerstört fast sein Leben. Du brauchst nichts falsch machen, um in diesem Leben hier früher zu gehen. Das kann dir morgen und kann dir heute passieren. Wir wissen nie, ob wir uns in dieser Formation nochmal wiedersehen. Passt doch nicht so negativ. Ich bin nicht negativ. Weil wir wissen ja, wo wir hingehen. So, ganz ehrlich. Wir fahren nachher hin nach Bayern, um einen Freund zu beerdigen, der mein bester Freund war. Er ist 52 Jahre alt geworden. Glaub mir, er hatte nicht gedacht, dass er mit 52 geht. Wir haben viele Gespräche geführt über 25 Jahre lang. Und jetzt ist er gegangen. Er ist daheim, ihm geht's gut. Aber die zurückbleiben, die haben was zu schlucken jetzt. Er fehlt überall. Und das ist ein gutes Zeichen, oder? Wenn du mal nicht mehr da bist und Leute sagen, oh, du fehlst. Du warst so wichtig, du hast so viel bewegt. Ist gut. Noch besser ist natürlich, wenn du Leute zurücklässt, die das fortführen, was du gemacht hast. Das hat Robert gemacht. Da sind viele da, die seinen Dienst weiterführen und die das in Vortrefflichkeit tun. Also das Boot zu verlassen, ist manchmal eine gute Entscheidung. Ist auch eine Grenze, weißt du? Ins Wasser rein. Es geht hier darum, die Wüstenmentalität zu verlassen, weißt du, in der du dein bisheriges Leben gelebt hast. Und ich weiß nicht, wie deine Mentalität da ist. Vielleicht hast du auch nie sowas erlebt und bist immer schon der kühne Draufgänger und hast coole Sachen erlebt mit Gott. Und oder du bist der, der so mit dem Alter vielleicht auch ein bisschen ruhiger geworden ist und merkst langsam, so ganz gefällt mir das gerade nicht. So ruhig wollte ich eigentlich nicht sein. Dann könnte das heute dein Tag sein. Weißt du, Gott hat immer noch einen Plan für dein Leben. Ich habe immer wieder Christen gesehen, die stark anfingen und dann stark nachlesen. Das Erste ist gut, das Zweite muss nicht sein. Ich kann auch wieder stark anziehen. In jedem Alter. Das kannst du mit 40, das kannst du mit 60, das kannst du mit 80. In Jeremia 1,5 steht, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Wenn Gott das mit Jeremia gemacht hat, glaubst du, er hat es nicht auch mit dir getan? Glaubst du, er hat dich nicht auch schon gesehen, bevor du geboren wurdest, und hat schon seinen Ruf, seine Berufung für dich festgelegt? Ja, okay, vielleicht bist du kein Prophet im Rang eines Jeremia, bin ich auch nicht. Aber du bist jemand, mit dem Gott rechnet. Jemand, der in dieser Welt was bewegt, zumindest in seiner kleinen Welt, in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie. Aber ich glaube auch darüber hinaus, in dieser Gemeinde, durch das, was wir hier tun, wir bewegen was. Oft sehen wir es nicht und denken, es passiert nicht so viel. Aber im Himmel werden wir wissen, was alles bewegt wurde. Und hier sind wir treu und tun all das, was Gott uns erlaubt und was Gott vorbereitet hat. Eine andere Bibelstelle, Psalm 139, 16. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Also Gott hat dich nicht erst in deinen 20ern entdeckt und hat sich gesagt, wow, das ist ein cooler Typ. Ey, der ist so muskulös und der ist so intelligent und gut aussehen und mit dem kann man was anfangen. Ja. Als Keim. Hast du dich schon mal als Keim gesehen? Sehr unscheinbar. Die kleinste Zelle, kleinste befruchtete Zelle, im Auge nicht sehen, dichtbar, hat er dich schon gesehen. Ich meine, das ist Bibel, was ich euch sage. Das ist nicht eine Poesie oder ein netter Gedanke. Das ist, was Gott uns wissen lassen möchte. Du bist kein Zufall. Selbst wenn deine Eltern dich nicht gewollt haben, wenn du das Ergebnis von einer Vergewaltigung gewesen wärst oder was auch immer, Gott hat dich von Anfang an, deine Entstehung gesehen. Wisst ihr, dass weltweit die häufigste Todesursache weltweit Abtreibung ist? Es sterben mehr Leute durch Abtreibung als durch jede andere Todesart. In Amerika 65 Millionen Menschen sind gestorben durch Abtreibung. Menschen, wo Gott mit jedem Einzelnen einen Plan hatte. Jeder Einzelne war ausgerüstet mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit einer Berufung. In Deutschland sind es auch, ich weiß nicht, 16 Millionen, glaube ich, weiß die Zahl nicht genau, aber jeder Einzelne ist zu viel. Menschen werden einfach getötet. Und die Abtreibungsrate wegen Vergewaltigung liegt unter 2% und die von Inzest unter 1%. Und selbst dann, was kann das Kind dafür? Ist die Lösung, einen kleinen Mensch zu töten, weil mir jemand was Schlimmes angetan hat? Das kann nicht die Lösung sein. Das macht nur neue Probleme. Das so ganz nebenbei. Gott hat dich im Blick. Und diese Aussage, dieser erste Punkt heute, mach dich auf. Der bedeutet, sei standhaft. Steh zu dem, was Gott dir anvertraut hat. Zu seinem Evangelium. Woanders lesen wir auch, dass die Kämpfer damals sich gürteten. Auch ein Begriff aus dem Orient, aus der Zeit, wo die Männer eben noch lange Gewänder trugen. Die gürteten die hoch, damit sie Beinfreiheit hatten, damit sie laufen, damit sie kämpfen konnten. nicht eingeschränkt waren. Auch das steckt da für mich drin, in dem mach dich auf. Bereit dich auf den Kampf vor. Es geht darum, öffentlich zu Jesus zu stehen und zu seinen Werten und zu seinem Wort. Im Psalm 81, Vers 14 bis 17 heißt es, oh, dass doch mein Volk mir gehorsam wäre und Israel in meinen Wegen wandelte. Wie bald wollte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand wenden gegen ihre Widersacher. Die den Herrn hassen, müssten sich ihm schmeichelnd unterwerfen. Ihre Zeit aber würde ewiglich dauern. Und er würde sie, seine Freunde, mit dem besten Weizen speisen. Ja, mit Honig aus dem Felsen würde ich dich sättigen. Diese Verheißung gilt für alle, die mit Gott gehen. Die ist nicht im Alten Testament ausgelaufen. Die ist im neuen Bund bestätigt, wie alle anderen Segnungen auch. Und gehören dir. Du kannst sagen, das ist meins. Das kannst du dir auf dem Bartspiegel mit Lippenstift schreiben. Und kannst dich morgens daran erinnern und sagen, das ist meins. Mein Gott wird sich gegen meine Feinde richten. Die werden sich schmeichelnd unterwerfen und nicht über mich dominieren. Völlig anderes Bild, als viele von sich selbst haben, merkst du? Vielleicht denkst du, ja, wer bin ich schon? Wer bin ich schon? In dieser Welt, in diesem Land, in dieser Stadt. Keiner sieht mich. Vielleicht hast du keine Bildung, vielleicht hast du kein Vermögen, keinen Einfluss. Oh, du irrst dich. Du hast all das. Du hast all das in ihm. Und viel mehr. Es geht darum, dass wir es uns holen. Bruder Karl hat uns das ja hier beigebracht, der Georg. Dass es Räume gibt, in die wir hinein sollten, um Dinge zu nehmen, die Gott für uns bereitgestellt hat. Wir predigen das seit über 30 Jahren. Es ist Zeit für Entscheidungen. Gehen wir in den zweiten Punkt. Hallo Barbara, schön, dass du dabei bist. Klasse. Der zweite Punkt ist, zieht aus. Okay. Entscheide dich, Gottes Plan für dein Leben zu finden, wenn du ihn nicht schon kennst, und ihn zu gehen. Entscheide dich, dein altes Leben zurückzulassen. Ich rede hier von Bequemlichkeiten, von Gewohnheiten, von Dingen, an die wir uns so gewöhnt haben und die uns ja so angenehm sind. Da ist nichts Falsches dran. Es ist nur falsch, wenn sie dich behindern bei dem, was Gott für dich hat. Wir alle brauchen Zeiten der Ruhe und der Entspannung und der Regeneration. Das ist völlig in Ordnung. Die können verschieden aussehen. Aber wenn das mein Lebensstil geworden ist und da ist nichts mehr, was mich noch fordert, wo ich merke, boah, hier, das kostet mich jetzt was, dann könnte es sein, dass du längst aus deinem Willen draußen bist. Und das wäre schade. Weil erinnere dich, du hast nur dieses eine Leben, um es für Gott zu investieren. Die Ewigkeit hast du, ist diese Wahl nicht mehr. Du hast keinen Gegenspieler in der Ewigkeit. Du musst dich nicht mehr entscheiden. Du bist dann in Gottes neuer Welt. Und viele Dinge, wo wir uns hier entscheiden, werden selbstverständlich dort sein. Bereite dich vor. Weil du kannst, das sagt die Bibel an vielen Stellen, geistlich oder fleischlich gesinnt sein. Fleischlich heißt, ich mache, was ich will. Ganz einfacher Nenner. Geistlich heißt, ich mache, was Gott will. Die Frage ist, womit beschäftigst du dich so die meiste Zeit? Womit füllst du deine Gedanken? Und ihr wisst, ich bin nicht gegen Dinge wie Medien und alles. Das hat alles seinen Platz. Aber wenn ich jetzt hier bei Netflix eine Serie nach der anderen durchbinge und ein Computerspiel nach dem anderen durchspiele und nichts anderes meinen Alltag eigentlich bestimmt, dann habe ich verloren. Dann bin ich draus aus dem Kampf. Ich bin raus. Dann bin ich ein reaktives Element in dieser Gesellschaft geworden, das nichts mehr verändert. Und das Schlimme, das bekommt, was alle bekommen. Und das willst du nicht. Gott hat was Besseres für dich. Du bist sein Sohn, seine Tochter, weißt du? Er will nicht, dass du das hast, was die Welt hat. Das ist billig, das ist ein billiger Abklatsch, der ohnehin nicht glücklich macht. Er hat so viel Besseres für dich. Plus die besten Dinge dieser Welt, wenn es keine Sünden sind. Und ich habe herausgefunden, dass Glauben nur proaktiv funktioniert. Also tue ich, was Gott mir sagt. Wo sitzt Jesus heute? Zu Rechten des Vaters im Himmel, sagt die Bibel. Das heißt, Jesus ist gar nicht mehr hier auf dieser Erde in der Form, wie wir uns das so manchmal vorstellen. Wir haben ja selbst manchmal Lobpreislieder, wo sagen, Jesus, komm oder komm, Heiliger Geist. Und das ist textlicher Nonsens. Jesus muss nicht kommen, der Heilige Geist muss nicht kommen, der ist längst da. Die Frage ist nur, nehmen wir es wahr? Glauben wir es? Handeln wir danach? Als ob er wirklich da wäre. Ich habe herausgefunden, Jesus heilt heute niemanden mehr. Jesus gibt niemandem mehr Wohlstand. Jetzt denkst du, ja, aber deswegen bin ich doch hier. Ich dachte, dafür würdet ihr stehen. Ja, weil er all das längst getan hat. Seine Heilungen sind alle abgeschlossen. Du wirst ihn nicht überreden müssen. Du musst auch nicht fasten oder irgendwas tun, damit er doch jetzt dich noch heilt. Manchmal kommen Leute und sagen, oh, ich brauche Heilung, bitte doch den Herrn, dass er mich heilt. Und ich denke, wieso soll ich ihn bitten, dass er dich heilt? Das ist längst passiert. Du musst dich jetzt mit dem Wort beschäftigen und deine Heilung nehmen. Anders funktioniert es nicht. Das ist ja das ist so ein Zaubereiglaube. Ne? Oh, der Pastor betet dann. Das ist nicht, was geistlich passiert. Ja, ich habe Glauben und ich kann meinen Glauben auch einsetzen. Manchmal auch für jemanden anderen, der vielleicht sehr kleinen Glauben hat oder vielleicht noch nicht lange gläubig ist. Da passieren schon noch Dinge. Aber je älter du mit dem Herrn bist, desto mehr erwartet er, dass du sein Wort kennst und dass du daraufhin handelst. Und zwar auch, wenn du nichts siehst. Auch wenn du eine Weile nichts siehst. Das zeichnet für mich reife Christen aus. Die gehen auch Jahre durch. Ich denke an eine Schwester, die hatte hier so einen Kropf am Hals. Also deutlich sichtbar. Die war auf einer Konferenz. Und die hat mit sich beten lassen, ist mit Glauben dahin. Und anschließend ging sie aufs Pult mit anderen auch und hat Zeugnis gegeben, wie man das so schön sagt. Sie hat berichtet von ihrer Heilung und sagte, ich bin geheilt worden von meinem Kropf. Naja, alles sah natürlich den Kropf. Der war nach wie vor genau da, wo er vorher auch war. Und ein paar Leute ärgerten sich, aber sagten sich, naja, ist eine naive junge Frau, was auch immer. Am nächsten Jahr kam dieselbe Konferenz wieder in die Stadt. Und sie ging wieder auf die Bühne und sagte, übrigens vor einem Jahr hat Gott mich von dem Kropf geheilt. Und die Leute gucken, ne? Was ist das da? Hallo? Es sagt aber immer noch keiner was, bis noch ein Jahr weiter, also das dritte Jahr, sie wieder auf der Bühne stand. Und dann sagte einer der Verantwortlichen, sorry, aber ich sag mal, Sabine, das kannst du jetzt nicht jedes Jahr hier bringen, der Kopf ist doch immer noch da. Und dann wurde die Frau ganz traurig und sagt sie, vor allen anderen, sagt, Herr Jesus, ich weiß, dass ich geheilt bin, aber die Leute glauben das nicht. Bitte nimm das Ding jetzt weg. Und in diesem Augenblick fiel das Ding wirklich zusammen und es war vor alle Augen verschwunden. Sie hatte 3 Jahre lang ihre Heilung proklamiert, geglaubt, war glücklich, hat damit gelebt, obwohl das Ding noch zu sehen war. Das ist für mich so einer der Aspekte von einem reifen Gläubigen. Ja, warum hat Gott ihn nicht vorher weggenommen? Keine Ahnung. Ich fand nur super spannend, dass diese Frau in ihrer Heilung festgehalten hat, obwohl Leute sie für total blemblem gehalten haben mögen. Versteht ihr? Was hat sie verloren dabei? Sie war 3 Jahre lang glücklich, selbst mit dem Ding. Das hat ihr nicht in die Freude rauben können. Weißt du? Selbst wenn es das gewesen wäre, wäre das positiv. Aber dass er dann natürlich auch verschwunden ist und Gott dann richtiges Zeugnis draus gemacht hat, was alle sahen, das war natürlich wunderbar. Ja, die Geschichte hat Andrew Womack mal erzählt. Wir wissen, wo das war. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich glaube ihm, dass das genauso gewesen ist. Ja, also wir machen dem Teufel die Türen durch fleischlichen Lebenswandel auf. Das geht ganz einfach, indem du nach deinen 5 Sinnen lebst. Nämlich nicht nach dem 7. Sinn nenne ich es jetzt mal nicht, aber auf der 4. Dimension, sagen wir mal so. Wenn ich nicht im Glauben lebe und ich lebe alles, was ich mache, ausschließlich durch meine 5 Sinne, dann ist mein Leben eigentlich verschlossen für geistgewirkte, übernatürliche Dinge. Ja, wir brauchen die 5 Sinne, die haben ihren Platz. Aber eben nicht, wenn es um Glauben geht, nicht, wenn es um die Dinge Gottes geht. Da müssen wir darüber hinauskommen, weil sonst kommen wir da an, wo alle anderen auch ankommen, die eben nur die 5 Sinne haben. Wir haben mehr, preis sei Gott. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Das ist das Angeld an die Herrlichkeit Gottes. Da ist was in uns eingezogen, was wir aktivieren müssen. Wie macht der Georg Kral das? Gluck, gluck, gluck? Oder zzz. Erinnert euch, die da waren auf der Konferenz, hat so ein paar simple Dinge genommen, die man nehmen kann, um das zu aktivieren. Wirklich sehr kindlich, sehr einfache Dinge. Das sind nicht biblisch, aber das sind einfach kleine Brücken, die mir helfen, mir das wirklich anzutun, es mir zu nehmen, aktiv etwas Unsichtbares mir zuzuführen. Gut, gehen wir zum 3. Punkt. Überschreitet den Fluss Arnon. Ich wiederhole nochmal, mindestens 39 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Eine Generation, die damals von Ägypten auszog, war ausgestorben oder schon sehr, sehr alt. Und jetzt, die ihm zuhörten, die kannten nur dieses Wüstenleben. Und die bekommen gesagt, da ist der Fluss, das war immer die Grenze, da geht's nicht rüber. Der Fluss, keine Chance, dahinter ist der Feind, dahinter ist Kanaan, dahinter ist eigentlich das Land, das ihr haben solltet, aber da gibt's böse, große Könige, große Königreiche, große, würde man heute sagen, große Burgen, große Festungen, Städte, die wie Festungen waren, mit meterdicken Mauern und erfahrenen Kriegern. Und dann kommen da diese, ja, in der Wüste geborenen Israelis dazu, die nie gekämpft haben, die Jungen, kannten das hier gar nicht. Und jetzt sollten sie gegen Streitmächte kämpfen, die es gewohnt waren, Auseinandersetzungen dieser Art. Und was passiert, wenn ich den Fluss überschreite? Was hat das mit uns zu tun? Was ist unser Fluss? Es ist das Betreten feindlichen Territoriums. Was auch immer das in deinem Leben genau heißen kann. Auf der anderen Seite steht keiner, der dir freundlich gesinnt ist. Es ist jemand, der deine Vernichtung möchte, der dich ausradieren möchte von der Landkarte, wie heute bis heute Leute, Länder um Israel herum das gerne von Israel sehen würden, dass sie ausradiert würden von der Landkarte. Der Feind hasst nämlich, wenn du das tust. Er hasst es, wenn du diese Grenze überschreitest. Wenn es irgendwie schafft, dich eingeschüchtert zu lassen. Es gibt wirklich Leute, die glauben, ja, wenn ich mehr für Gott tue, dann werde ich ja ein Angriffsziel des Teufels. Denke ich nur, irgendwas hast du nicht verstanden. Ja, aber dann greift der Teufel mich viel mehr an. Würde ich auch so machen. Ja, würde ich auch so machen. Nur hat der Teufel keine Waffe gegen dich. Was soll er denn machen? Er wird dir mehr zuflüstern, ja. Er wird dir Ablenkung geben. Er wird versuchen, dich irgendwie aufzuhalten. Aber er kann es nicht gewalttätig tun. Er kann dich nur zur Sünde verführen. Und wenn du da drauf reinfällst, okay, dann hat er einen Vorteil. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, kann es gelingen. Alle Dinge, die gegen dich kommen, müssen dir zum Besten dienen. Haben wir heute gesungen, Römer 8, 28. Was hat Jesus den Jüngern gesagt, als er sie aussandte? Er sagt, ihr habt Autorität über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch irgendwie schaden. Ja, aber die sind doch alle gestorben hinterher. Ja, am Ende ihres Lebens tatsächlich. Aber das war Verfolgung, das war was anderes. Das war nicht der Teufelfeind, der Gewalt über dich hatte. Und das war, sie haben ihr Leben durchgezogen, sie haben das Reich Gottes ausgebreitet und dürften dann zum Herrn heimgehen. Ja, die haben einen Blutzoll bezahlt, das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich persönlich kenne gerade gar niemanden persönlich, der sein Leben so beenden durfte, musste. Deswegen habe ich auch gar nicht die Erwartung, dass wir jetzt alle als Märtyrer sterben müssen. Ich habe viele Christen gesehen, die wirklich sehr schön gestorben sind, wirklich so biblisch, so mosemäßig, so sehr alt, ihr Leben niedergelegt haben und dann gegangen sind. Ich mag Kenneth E. Hagins Ende. Er saß zusammen mit einem befreundeten Ehepaar und seiner Frau beim Frühstück und hat vorher schon gesagt, dass er in diesem Jahr heimgehen wird. Er war bei bester Gesundheit und wir hatten ein Gespräch und er lächelte seine drei mit am Tisch sitzenden an. Der Kopf ging runter und das war's. Natürlich haben sie dann den Notarzt gerufen, weil man will ja sich nichts vorwerfen lassen. Kam ins Krankenhaus, hat noch eine Woche im künstlichen Koma gelegen und ist dann gestorben. Völlig entspannt. So wie wir es uns das wünschen, oder? Ohne Siechtum, ohne irgendeine lange Krankheit und all das. Jetzt denkst du, ja, aber es gibt Leute, die es trotzdem anders erleben. Ja, ich kann es dir auch nicht immer erklären. Ich weiß nur, welches Bild ich für meinen Tod vor Augen habe. Und ich weiß, dass ich heute an diesen Bildern arbeiten sollte. Weil wir machen sehr viel Unterschied. Unsere Vorstellungskraft macht einen großen Unterschied über das, was wir erleben. Das, wenn wir uns mit Glauben beschäftigen, wissen wir, unsere Vorstellungskraft ist massiv beteiligt an all dem. Nicht Fantasie, es geht nicht um Fantasie, es geht um geistige Vorstellungskraft. Es geht darum, das Wort Gottes sich zu holen und es wirklich zu sehen für sich. Und da gibt es sehr wohl Aussagen, die dir ein langes Leben und einen wundervollen Tod vorhersagen. Die kannst du dir nehmen, du musst es nicht tun. Du kannst auch anders sterben, du kommst auch in den Himmel. Das ist kein Problem. Aber achte darauf, wie du heute über diese Dinge denkst. Vor allem, wenn du in deiner Familie Siechtum hattest. Wenn die Oma gepflegt wurde, danach der Opa, danach die Tante, danach die Großtante. Dann hast du ein Bild. Oh Gott, so geht ein Leben aus. Erstmal nochmal ein paar Monate oder sogar Jahre im Siechtum, wo man nichts mitbekommt und nichts mehr tun kann. Das ist nicht, was Gott für uns hat. Amen? Okay. Also der Teufel möchte gern, dass du weiter ein reaktives, passives Leben führst, wenn du anstatt diese Grenze zu überschreiten. Die Frage ist, weiß jeder deiner Kollegen, deiner Mitschüler, deiner Nachbarn, deiner Freunde, in deiner Familie, dass du Jesus Christus nachfolgst? Diese Frage ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn das nicht so ist, weißt du schon, was deine rote Linie ist. Was das Feindesland ist, wo du deinen ersten Schritt machen solltest. Und das kann ich dir nur sehr, sehr empfehlen. Weil ohne das hast du keinen Kampf. Warum sollte dich jemand bekämpfen, wenn keiner weiß, dass du Christ bist? Deine und meine Aufgabe ist es, das Königreich Gottes auszuweiten und nicht uns in unserem kleinen Brückenkopf Christuszentrum und Limburg oder wo auch immer deine Gemeinde heißt, zu verstecken. Das ist nicht der Job. Hier rüsten wir uns aus. Hier feiern wir zusammen die Erfolge der Woche. Aber dann geht's raus in unsere kleine Welt die ganze Woche über. Wir haben mit Leuten zu tun, die nie hier sitzen, nie hier saßen, vielleicht auch nie hier sitzen werden, aber die dich oder mich mitbekommen. Und wo wir Einfluss nehmen können. Kleinen Einfluss, wie Gott uns das erlaubt. Vielleicht auch mal einen größeren. Und wie viele Leute sitzen heute hier, die eben aufgrund von jemandem hier sitzen, der das getan hat, was ich gerade beschrieben habe? Ich glaube, nahezu jeder. Wir alle haben irgendwo irgendwas getan oder getan bekommen, damit wir hier sitzen. Auch ich. Ich bin mitgenommen worden im Gottesdienst von meiner Mama. So. Und dann ging es los. Ja, gebetet hat es auch noch für mich. Ja, schwierig auszukommen aus der Nummer. Und gut ist es. Gut ist es. Preis sei Gott, ich danke meiner Mama so sehr, dass sie das getan hat. Es gibt die Gemeinde hier nicht. Viele würden nicht hier sitzen, einige würden nicht bekehrt sein. Überleg mal, was für eine Katastrophe das wäre, wenn du wegen der Gemeinde dich bekehrt hast, dann sei dankbar für diese kleine Frau hier vorne. Die hat nämlich nicht locker gelassen, bis ich mich bekehrt habe. Ich war der Letzte in meiner Familie, der Letzte. Ich war so gegen Gott und alles. Und Gott hat mich trotzdem zu sich hin geliebt. Weißt du solltest dir bewusst sein, wer du bist. Ich habe gesagt, größer ist der in der Welt. Größer ist der in dir als der in der Welt. Größer ist der in dir. Amen. Jesus Christus, der Heilige Geist, in dir als der Teufel, der in der Welt herrscht. Das ist eine biblische Tatsache. Du trägst die größte Macht des Universums in dir. Du bist beauftragt von Gott selbst, einen unverschämten Angriffskrieg gegen den Feind zu führen. Amen. Das, was Putin auf üble Sache macht, das solltest du geistlich machen. Greif den Feind an. Warte nicht, bis er dich angreift. Solange du dich ruhig verhältst, der lässt dich in Ruhe. Du bist ja keine Gefahr. Du machst ja nichts. Ja, pflege dein Christsein, mach hier das eine Gottesdienst, heb deine Hand ganz hoch, aber sei daheim bloß still und lass niemanden wissen, wer deine Hoffnung ist. Ja, dann bist du keine Gefahr. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt, sagt die Bibel. Du hast Diplomatenstatus. Du bist unangreifbar für den Feind mit diesem Status. Solange du tust, was du tun solltest als Diplomat für Gott, nämlich repräsentieren. Du bist König und Priester, sagt Petrus zu uns. König und Priester, eins von beiden wäre schon ziemlich cool. Das heißt, du hast Autorität in beiden Bereichen, im weltlichen wie auch im geistigen Bereich, einzuwirken und Dinge zu verändern. Du bist der Überbringer der guten Nachricht. Weißt du, was Evangelium eigentlich heißt? Man weiß heute, dass in griechischen antiken Schriften, die vorliegen, gibt es nur zwei Beispiele, wo das Wort, was für Gospel oder für Evangelium verwendet wird, verwandt wurde. Zwei. Außerhalb der Bibel. Zwei. Und in beiden wird es verwendet für eine massive Übertreibung von Gut. Man könnte sagen, das heißt so gut, dass man es sich nicht vorstellen kann. Unglaublich gut. Hypergut. Was, keine Ahnung, gibt es da ein Wort für? Das ist das, was eigentlich mit Evangelium übersetzt wird. Es ist nicht nur eine gute Nachricht, ja. Ja, du hast dich bekehrt, jetzt gehst du in die Hölle. Das ist das Evangelium. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, dass da jemand gestorben ist, weil er dich so sehr liebt, damit er dich da rausholt aus diesem Gefängnis dieser Zeit und dieser Welt und dieses Lebens und dich hineinversetzt in seine Herrlichkeit, schon hier und später in der Ewigkeit sowieso.
Und der Wohnex sagt, es ist so schön, wahr zu sein.
Es ist so schön, um wahr zu sein. Sehr schön, ja, sehr schön, gutes Zitat. Es ist so schön, um wahr zu sein. Also es ist ein Superlativ, worum es hier geht. Und das ist, was wir anvertraut bekommen haben. Wir sagen den Leuten nicht, also du hast übrigens sechs richtig im Lotto. Das wäre schon eine gute Nachricht für manchen. Ja, ob es nachher auch gut ist, weiß ich nicht. Aber erstmal, aber wir haben es viel besser als ein Sechster im Lotto. Wir sagen, die Ewigkeit ist safe. Du musst nur eine Entscheidung treffen, dann gehörst du auch ewig zu ihm. Und hast ihn schon hier in diesem Leben an deiner Seite. Du musst nicht allein durch diesen ganzen Wahnsinn gehen, den wir gerade so erleben. Er ist bei dir. Er geht mit dir überall hin, er tröstet dich, er gibt dir Kraft, er gibt dir Hoffnung, er gibt dir ein Bild der Zukunft, was viele Leute nicht mehr haben. Viele junge Leute haben kein Bild mehr für die Zukunft. Also wir sind Träger der ultimativen, hyperguten Nachricht, die so gut ist, dass man sich fast nicht vorstellen kann. Vierter Punkt. siehe. Meistens steht das Wort mit siehe. Oder Englisch, glaube ich, behold. Siehe. Weißt du, niemand ist blinder als der, der nur mit seinen physischen Augen sieht. Wenn das alles ist, was du siehst, hast du keine Ahnung von dieser Welt. Du hast nicht eine einzige Ahnung, was hier passiert. Siehst du den Plan Gottes? Wir müssen lernen, geistlich zu sehen mit dem inneren Menschen. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht mit diesem Auge. Eine Definition des griechischen Wortes für Hoffnung, Hypostasis, haben wir hier schon hier und da mal erwähnt, bedeutet eine intensive, weißglühende Erwartung, dass etwas passieren oder eintreffen wird. Das ist Hoffnung. Hoffnung ist ein Bild, was du vor dir hast. Es ist eine Imagination, eine Vorstellung, die du entwickelst, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du die Bibel liest, wenn du mit seinem Geist unterwegs bist, wenn du hier im Gottesdienst hörst, dann kriegst du ein Bild, ein inneres Bild, das so stark und so mächtig ist, dass es dir Wegweiser sein kann, dass es dir Unterstützer sein will. Mein Freund Manfred Roth hat es so übersetzt: Glaube aber ist eine Grundlage und Verwirklichung, eine Besitzurkunde dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, Faktoren und Tatsachen, die man nicht sieht. Biblische Hoffnung ist ein klares inneres Bild, das durch Gott und sein Wort in dir besteht und bestehen bleibt. Im Psalm 1 lesen wir, wie Gott dich sehen möchte. Da steht: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Das ist wieder dieses Wort, was auch aus Josua 1, Vers 8 da steht. Nachsinnt, sich vorspricht, grübelt drüber, visualisiert, könnte man heute sagen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Mein Freund. Weißt du, Gott ist auf der Suche. Ich liebe diese Bibelstelle aus dem 2. Chronik 16, 9, wo steht: Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Dieses Ungeteilte ist so mächtig. Da habe ich mal eine ganze Predigt drüber gehalten. Wo ist unser Herz drauf gerichtet? Mein kleiner Freund lenkt uns ab. Ablenken darfst du es nicht. Steh still, genau. Still in die richtige Richtung, dann stimmt die Sache schon. In einer Erweckungsveranstaltung sagte vor vielen, vielen Jahren, über 100 Jahre her, ein Prediger etwa Folgendes. Er sagte: Gott hält Ausschau nach einem Mann, durch den er die ganze Welt verändern kann. Ein Mann, der ihm absolut hingegeben ist. Und der junge Mann, der da saß, der hatte nicht mal ganze 3 Schuljahre zu bieten. Er war so nicht wirklich gebildet, konnte nicht richtig lesen. Viele Dinge fehlten ihm. Aber er sagte: Ich bin der Mann. Weil das bin ich. Ich bin ungeteilt auf Gott gerichtet. Ich will das, was Gott für mich will, egal was es mich kostet. Dieser Mann ist Dwight L. Moody. Der Rest ist Geschichte. Wenn du nichts von ihm weißt, lohnt es sich immer zu googeln. Trotz seiner mangelnden Bildung predigte dieser Mann auf jedem Kontinent zu Königen und zu Präsidenten. Er predigte zu vielen Hunderttausenden in einer Veranstaltung, ohne dass es damals Verstärker oder Lautsprechersysteme gab. Er las die Bibel und immer wenn er an ein Wort kam, was er nicht verstand, dann predigte er bis zu dem Punkt und besprang das Wort und las dann da weiter und predigte über den Rest. Das war Dwight L. Moody. Der Schuhverkäufer, der ein ganz, ganz großer wurde im Reich Gottes, weil er diese eine Sache hatte. Er hatte nicht die Bildung, er hatte nicht den Titel, er hatte auch keine Verwandtschaft, die vielleicht alle schon Pastoren waren. Er kam einfach aus dem Nichts und Gott hat ihn gebraucht, mächtig gebraucht. Die Frage ist, was bringst du ihm, weißt du? Was gibst du ihm ab von dem, was du hast? Und viele von uns haben viel mehr, als Dwight L. Moody hatte, an Gaben, an Fähigkeiten. Gott ist dabei, dich vorzubereiten. Und ich möchte dir sagen, wenn du diese Entscheidung für Gott getroffen hast, und ich bin sicher, hier ist jemand, du hast diese Entscheidung getroffen, aber du fühlst dich gerade so im Leerlauf. Du willst für Gott die Welt verändern, du hast aber gerade keine Ahnung, wann es losgeht, was du tun darfst. dir möchte ich sagen, mach einfach genau das, was du im Moment für Gott tust, so lange weiter, bis Gott dir sein Go gibt. Das hat er mir mal beigebracht. Ich bin auch jemand, ich habe gerne alle paar Jahre wirklich was ganz Neues, was ich tun darf für den Herrn. Und Gott sagt, weiter, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ich zeige dir, wenn die Abzweigung kommt und dann geht es weiter, dann kommt was Neues. Und wir haben viele Vorbilder, die gewartet haben. Denk an Mose, 40 Jahre Vorbereitungszeit, bis er dann das Volk rausholen konnte. Das ist eine lange Zeit. Und du weißt, dein Ruf ist eigentlich, Israel rauszuholen aus dem Land und du musst 40 Jahre warten. Ich weiß nicht, wie man sich nach 40 Jahren fühlt. Josef hatte 13 Jahre Vorbereitung. Oder wenn man seine Träume sieht, kommen nochmal 9 drauf, bis er das gesehen hat, was er in seinen Träumen als 17-Jähriger gesehen hat. Also auch weit über 20 Jahre Wartezeit. David hatte 13 Jahre Wartezeit von der Krönung oder von der Salbung zum König bis zur Krönung dann mit 30 Jahren. Paulus hatte eine lange Wartezeit. Wir wissen, dass er ja, nachdem er Jesus vor Damaskus gesehen hat, erstmal 3 Jahre in die Wüste gegangen ist. Dann hat er 15 Tage mit Petrus verbracht und ist danach nach Tarsus gegangen für wahrscheinlich 2, 3, vielleicht 4 Jahre, weiß man nicht ganz genau. Also auch Paulus, der große Paulus, hatte eine Vorbereitungszeit, ehe Gott ihm erlaubte, das zu tun, für das er heute weltbekannt ist und eben den größten Teil des Neuen Testaments zu schreiben. Mir hat Gott vor 3 Jahren ungefähr gesagt, dass meine Ausbildung bald zu Ende ist. Ich bin 30 Jahre jetzt, 33 Jahre. 98, 88, 35 Jahre bin ich im geistlichen Dienst. Davon, ja, 26 glaube ich jetzt, vollzeitlich. Und dann sagt Gott mir, deine Ausbildung ist bald vorbei. Das heißt, bald beginnt dein Dienst. Gott, meinst du das ernst? Ja, das war genau, was er gesagt hat. Sag ich, okay Gott, gut, dann freue ich mich über die Ausbildungszeit, die ich noch habe und bin gespannt, was dann kommt. Ich habe dann nachher von Andrew Womack erfahren, der hat das selber erlebt. Er war 32 Jahre im geistlichen Dienst und sagt Gott, übrigens, jetzt ist deine Ausbildung zu Ende, jetzt fängt dein Dienst an. Er sagt, ich habe schon das und das und das gemacht für dich. Jetzt, ja. Weißt du, Gott sieht uns manchmal anders, als wir uns sehen. Wir gucken in den Spiegel und denken schon, ja, made it, alles richtig gemacht, angekommen. Und Gott sagt, ein bisschen eine Ausbildung. Komm runter, Baby, alles gut, wir haben noch Zeit. Wer sagt denn eigentlich, dass dein Höhepunkt deines geistlichen Dienstes mit 33 sein muss? Nur weil das bei Jesus so war. Warum wurden Priester erst eingesetzt, als sie 40 waren? Zum Beispiel im Alten Testament, das war. Früher konntest du kein Pharisäer werden, kein Priester werden. Könnte es sein, dass du vielleicht erst mit 60 in deinen Dienst hineinkommen kannst, wenn du dich dann vorher auch gut vorbereitet hast? Oder mit 70? Oder sogar noch später? Würde das nicht viel Druck wegnehmen, wenn wir diese Vorstellung zuließen? Sagen, okay, Gott hat ja einen Plan für mich. Und der Plan ist eben nicht, dass mein Dienst Jahrzehnte sein muss. Vielleicht ist mein Dienst nur 1 Jahr oder 2 oder 5. Aber möglicherweise sind das die fruchtbarsten Jahre meines ganzen Lebens. Weil ich dann die Reife mitbringe, die Vorbereitung, die es braucht, um das tun zu können, was ich tue. Ich weiß nicht. Das sind spannende Gedanken auf jeden Fall. Weißt du, die Vorstellungskraft wird oft unterschätzt von uns. Aber weißt du, ohne Vorstellung, du würdest nicht mal nach Hause finden. Wie viele Fenster hast du in deinem Haus? Wer hat sie schon gezählt? Ja, irgendwann mal. Genau, ich habe ja auch mal, ich könnte es auch gerade nicht sagen. Aber ich könnte, wenn du mir ein bisschen Zeit gibst, würde ich dir nach ein paar Minuten spätestens sagen können, genau wie viele Fenster wir haben. Weil meine Vorstellung alle Zimmer in unserem Haus kennt. Ich könnte mir die Fenster in meiner Vorstellung anschauen. Du würdest sie nicht sehen. Ich würde sie sehen. Weißt du? Wo ist dein Auto geparkt? Stell dir vor, du würdest es nicht wissen. Du weißt, wo dein Auto steht, wo du es heute Morgen hingestellt hast. Ja? Vorstellungskraft. Die Vorstellungskraft ist eine mächtige Sache, wird oft unterschätzt. Ich denke an 2. König 6, wo Elia, glaube ich, war es. Der hatte immer die Botschaften des Erbfeindes, des aramäischen Königs an Israelis, ist als König weitergereicht. Und irgendwann hat er herausbekommen, ey, der kann meine Gedanken lesen, in Anführungszeichen. Der kriegt die Botschaften, die ich zu Hause sage, bekommt der als Prophet Gottes gesagt. Und die gibt er dem König weiter. Und dann hat er ihn angreifen wollen. Hat er seine Armee rund um den Ort gelagert, wo eben dieser Elia und sein Diener wohnte. Und der Diener kam ganz aufgeregt und sagt, boah, guck mal da, die Feinde rundherum, die Aramäer, die wollen uns platt machen. Elia guckte auch und sagt, nö, wird nicht passieren. Wie wird nicht passieren? Guck doch mal da, Streitwagen, überall rundum auf der Bergkette, alles voll. Dann sagt er, Gott, zeig ihm, was ich sehe. Und dann gibt Gott ihm eine übernatürliche Sicht und er sieht ein Vielfaches dieser Menge an Engeln, Kampfengeln, die bereitstehen, um ihn zu verteidigen. Und der Rest ist ja auch hier Geschichte, wurden mit Blindheit geschlagen und so weiter. Also das Beispiel jetzt. Aber die Sicht, dieses geistliche Sehen ist so stark, diese Vorstellungskraft. Ich rede nicht von Fantasie, ich rede nicht von Disney World. Ich rede von der geistlichen Vorstellung, die Gott uns geben will und geben kann und die wir manchmal zu wenig schätzen. Was können wir alles sehen? Weißt du, fleischlich gesinnte Christen, die sehen nur das, was sie mit ihren Sinnen prüfen können und nicht das, was geistlich ist. Weil Geistliche sehen mit ihrem Geist, sie sehen mit ihrem inneren Menschen, sie sehen sich geheilt, wo der Schmerz noch da ist. Sie sehen sich schuldenfrei, wenn das Konto noch blutrot ist. Sie sehen das, was Gott in unserem Wort verheißen hat, lange bevor sich die Umstände im eigenen Leben dementsprechend ändern. Und es gibt geistliche Räume, wie wir gelernt haben, die wir ergreifen müssen. Ich könnte euch jetzt einige dieser Dinge erzählen. Ihr kennt zum Teil auch das Zeugnis von meinen Knien zum Beispiel. 15 Jahre altes Zeugnis ist fast schon zu alt, um es noch zu erzählen. Aber auf der anderen Seite ist es wieder schön, weil 15 Jahre später wirkt es noch stärker. Weil ich gehe immer noch pro Woche 50 Kilometer oder auch mehr zu Fuß. Und mir geht's gut. Und eigentlich hätte ich das nicht mehr tun können vor 15 Jahren. Aber ich habe ein inneres Bild entwickelt innerhalb von einem Jahr. Ein Bild, dass ich geheilt bin, habe angefangen, das über meine Umstände zu sprechen. Ihr kennt, wenn ihr unser Ehebuch gelesen habt, kennt ihr unser Zeugnis von, wo wir fast auseinandergegangen wären als Ehepaar. Und wo ich mit Worten und mit Entscheidungen für mich wieder Bilder aufgebaut habe, die ich nicht mehr hatte. An Romantik, an Verliebtsein, an Liebe, an Treue, an zusammen alt werden, die bis heute nicht mehr gegangen sind. Aber es war auch mit inneren Bildern fing es an. Die Bilder der Hoffnung, wie in Hebräer 11, Vers 1, für die bin ich verantwortlich. Die muss ich mir aus dem Wort holen, vom Geist her zeigen lassen. Und da fängt der Kampf an und wird spannend. Ich könnte von meinem Papa erzählen, von seiner Heilung, von dem Aneurysma, ist bis heute der einzige im Limburger Krankenhaus, der das je überlebt hat. Wie wir auch hier gebetet haben und uns ein Bild geholt haben, dass er da durchkommt, dass er heil wird davon. Wir haben damals angefangen, ein Traumbuch zu führen. Einige haben das vielleicht noch in der G12-Zeit. Wo wir Dinge aufschreiben, die wir geistlich sehen, die wir uns wünschen. Wo wir glauben, dass Gott uns die geben möchte. Und dieses Traumbuch immer wieder durchzublättern und Bilder zu sehen oder wie auch immer du das aufschreibst, Bibelstellen, Worte, Planungen und sagst, das halte ich fest. Das will Gott in meinem Leben tun. So, das ist proaktiv. Das ist nicht reaktiv. Wir geben nicht dem... Haben wir wirklich schon so spät? Wer hat an der Uhr gedreht? Okay, ich mache einen zweiten Teil draus. Ich will euch nicht überfordern, vielleicht ist es auch gut, dass ich das nochmal setzen kann. Dann lasst uns doch die Zeit noch nehmen, zwei Dinge zu klären. Zum einen, ist jemand hier, der Jesus noch nicht sein Leben anvertraut hat, in der Weise, dass du sagst, Gott, alles dir. Ich will dir nachfolgen, ich will dir vertrauen, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld, die nämlich zwischen mir und dir steht. Das ist bei uns allen so gewesen, wenn wir das noch nicht gemacht haben, die Schuld an ihm abzugeben, haben wir sie immer noch. Wir schleppen also unser unsichtbares Säckchen immer noch mit uns rum. Und das ist heute eine gute Gelegenheit, das Säckchen hier am Kreuz loszuwerden. Also virtuell natürlich. Ich lege das ab. Ich sage, Gott, du bist gestorben für meine Schuld und du sagst, ich soll meine Schuld auf dich werfen, also bin ich sie los und ich kann frei ohne Schuld durchs Leben gehen. Das ist so schön. Und du hast Zukunft und du fängst an, mit ihm zu leben und ihn kennenzulernen. Ist jemand da, der das für sich heute entscheiden möchte? Ich weiß, es ist warm, ihr seid alle müde. Viele sind schon wieder aufgewacht. Ich freue mich sehr. Ich verstehe euch. Wenn ich da sitzen würde, würde ich auch ganz müde sein. Aber ihr habt durchgehalten, so gut. Ich sehe jetzt keine Hand hier. Ich würde trotzdem das Gebet gerne sprechen, weil vielleicht ist online jemand dabei, der sich noch nicht geoutet hat. Ja, auch ein paar Leute online. Wollen wir zusammen kurz stehen? Stehen ist mal gut. Kommt der Ventilator ein bisschen näher an euch ran, den können wir übrigens mal anmachen eigentlich so. Wir sprechen ein einfaches Gebet, um die Schuld abzuladen. Wir sagen, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und die bringe ich dir jetzt. Es tut mir leid, Herr. Bitte vergib mir und reinige mich. Ich entscheide mich heute. Ich nehme dein Angebot an. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Ah, wie gut. Und wenn das jemand das erste Mal gebetet hat und du hast dich hier nicht getraut, ich freue mich so von dir zu hören, einfach an pastor@ccm.de eine kurze Nachricht schicken. Dann freue ich mich mit dir auch genauso online mit euch zusammen und schicke dir online auch eine Kleinigkeit zu. Ja, das Zweite, was ich gerne machen möchte, ist eine Frage stellen. Nämlich, wir haben jetzt 4 Sachen angeschaut. Ich wiederhole die nochmal. Ihr habt jetzt keine Folie für, das mache ich einfach mal so. Macht euch nun auf, zieht aus, überschreitet den Fluss Arnon hieß er, ja, und siehe. 4 einfache Punkte. Ja, sonst noch nicht alles zeigen. Okay, gut, das war ja für nächstes Mal. Aber gut, ihr kennt ja den Text sowieso. Schauen wir uns nächstes Mal weiter an. Die ersten 4 Punkte, darum geht es mir. Ist jemand da, der sagt, ich habe hier eine Sache entdeckt, da will ich jetzt was mitmachen. Du musst mir das nicht sagen, aber ich möchte dich dann bitten, jetzt einfach an deinem Platz aufzustehen. Und du sagst, ich habe heute eine Entscheidung getroffen und das kann auch jeder sehen. Ich sage euch nicht, was es ist, aber es ist, ich will es festmachen, weil ich würde dich dann ganz gerne einfach segnen. Ja, steh kurz auf, genau, danke. Oh, danke, Jesus. Danke für die vielen, die stehen und für jeden, der Entscheidung getroffen hat, Herr Jesus. Ich bete, dass diese Entscheidung lebensverändert wird, dass sie lebensverändernd wirkt, dass sie jeden Einzelnen, jede Frau, jeden Mann hier hineinbringt in deinen vollkommenen Willen und Plan für ihr Leben. Ich bete, dass dieser Plan klarer und deutlicher wird, als er jetzt schon ist. Und ich bete, dass du ihnen hilfst. Du sagst, du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Und ich bete, dass das Vollbringen euch geschenkt wird vom Heiligen Geist direkt, der in euch wohnt, dass er euch da durchbringt, da hineinbringt in das Bild, was ihr jetzt innerlich seht. Und ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen, dass deine Segnungen mit ihnen sind und dass du weit über das hinaus tust, was wir erbitten und erwarten. Danke, Herr Jesus. Amen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und übergebe jetzt an unsere Pastorin.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.